zu einer kurzen Halbzeitausgabe der Tagesthemen. Mit seinem Brief hat US-Präsident Trump mal wieder viele Europäer in Schrecken versetzt. 30% auf fast alle Importe aus der EU kündigte er darin ab dem 1. August an. Und die große Frage war nun, wie die EU-Kommission darauf reagieren würde. Man könnte von Zögerlichkeit sprechen. Man könnte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen aber auch ein kluges Verhandlungsgeschick attestieren. Fest steht jedenfalls, die EU wird morgen keine neuen Gegenzölle in Kraft setzen, so wie es einmal geplant war. Also fragen wir nach in Brüssel bei Christian Feld. Christian, die EU-Kommission hat die Gegenzölle also bis zum 1. August weiter ausgesetzt. Welche Strategie verfolgt man denn in Brüssel?
Ja, Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich festgelegt, sie will nicht kurzfristig auf den Brief reagieren. Alles ist jetzt auf den 1. August ausgerichtet und die Hoffnung ist, dass man bis dann zu einer Lösung kommt. Die EU tut aber auch gut daran, ein wirklich beeindruckendes Paket an Gegenmaßnahmen in der Hinterhand zu haben, dass sie, wenn nötig, auf den Verhandlungstisch knallen kann. Auf ein akzeptables Ergebnis hofft auch die europäische Wirtschaft. In einigen Bereichen, Stahl oder Pkw, tut es ja jetzt schon weh, weil Zölle bereits gelten. Aber der Trump-Brief hat die Sorgen noch mal verstärkt. Allerdings, ganz runter wird man die Sonderzölle nicht bekommen. Trumps Ziel ist es ja, mit den Zöllen auch für Einnahmen zu sorgen, für seinen eigenen Haushalt. Also, die Uhr tickt jetzt bis zum 1. August. Es sei denn, Trump meint es mit der Frist wieder mal nicht ganz so ernst. Auch nicht unmöglich.
Vielen Dank, Christian Feld. Eine spürbare Verbesserung schon im Sommer hatte Bundeskanzler Merz versprochen. Jetzt ist Sommer, nur der Eindruck, dass vieles spürbar besser geworden ist, will sich nicht überall so recht einstellen. Ja, und dann auch noch das. Am Freitag scheitert eine eigentlich mit der SPD längst vereinbarte Wahl von neuen Richterinnen und Richtern am Bundesverfassungsgericht. Am Widerstand der Unionsfraktion. Deren Chef Jens Spahn steht seitdem mächtig unter Druck. Doch der Kanzler stellte sich heute demonstrativ hinter ihn im ARD-Sommerinterview. Claudia Kornmeier.
Allenfalls aus dem Augenwinkel interessiere sich der größte Teil der Bevölkerung für die gescheiterte Richterwahl, gibt sich der Kanzler überzeugt. Das Ganze sei undramatisch und auch keine rechte Verschwörung, so Merz im ARD-Sommerinterview.
Das war am Freitag nicht schön, aber das ist nun auch keine Krise. Keine Krise der Demokratie, keine Krise der Regierung.
Nachdem immer mehr Abgeordnete der Union der Wahlempfehlung ihrer Führung nicht folgen wollten, geriet vor allem Fraktionschef Spahn in die Kritik.
Ist Jens Spahn der richtige Mann da?
Eindeutig ja.
Das weitere Vorgehen müsse jetzt in Ruhe mit der SPD besprochen werden. Mehr zum Schifte, dabei jegliche Festlegung.
Da gibt es jetzt keinen Zeitdruck. Wir müssen das nicht heute und nicht morgen entscheiden.
Andere Töne kamen heute vom Bundespräsidenten, der im ZDF eine rasche Entscheidung anmahnt.
Die Koalition hat sich jedenfalls selbst beschädigt. Natürlich rührt das auch an der Autorität des Parlaments, das hier das Entscheidungsrecht über die drei Nachfolgeentscheidungen für die Verfassungsrichter hatte.
Ungemach droht auch von anderer Seite im Zollstreit mit den USA. 30% auf Waren aus der Europäischen Union, so die neueste Drohung des US-Präsidenten. Der Kanzler warnt vor den Folgen.
Wenn das käme, dann könnten wir große Teile unserer Anstrengungen um die Wirtschaftspolitik hinten anstellen. Denn das würde alles überlagern und würde die deutsche Exportwirtschaft ins Mark treffen.
Gelten sollen die neuen Zölle ab Anfang August.
Wir wollen diese Zeit jetzt nutzen, der 2,5 Wochen bis zum 1. August, um eine Lösung hinzubekommen. Und dafür engagiere ich mich wirklich intensiv.
Der Sommer, er verspricht, arbeitsreich zu werden für den Kanzler und seine Regierung.
Markus Preis, der Leiter des Hauptstadtstudios, hat mit dem Kanzler gesprochen. Markus, Merz verteidigt seine Regierungsarbeit und auch seinen Fraktionsvorsitzenden. Du hast ihn getroffen. Ist er wirklich so entspannt nach dem, was vor allem in der vergangenen Woche bei der Richterwahl passiert ist?
Ich würde mal sagen, was soll er denn anders machen? Also wenn man Friedrich Merz öfter beobachtet, dann weiß man, er ist schon jemand, der sagt, immer schön langsam, wir gucken uns das in Ruhe an und wir verlieren hier nicht die Kontrolle, vor allen Dingen nicht er selber. Aber ich glaube, heute war da natürlich eine ganze Menge Portion Message Control dabei, also nach außen zu kommunizieren, das ist alles nicht so schlimm. Ich glaube, so ganz glaubt er da selber nicht dran, auch weil man ja auch in den Antworten gesehen hat, er hat noch keine Lösung, wie das Ganze ja am Ende geklärt erklärt werden kann, wie eine Abstimmung am Ende aussehen kann, was passieren würde, wenn man die Richterkandidatin nochmal anhören würde, ob dann seine Fraktion zustimmen würde. Das Ganze will er nicht jetzt diskutieren, das will er nicht in der Sommerpause diskutieren und deswegen halt heute diese Grundstimmung. Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es gar nichts zu sehen.
Dann kommen wir mal zu den innenpolitischen Vorhaben. Da steht die Koalition ja gleich vor mehreren Herausforderungen. Hat Friedrich Merz denn da irgendwas Konkretes erkennen lassen?
Also ich fand, er hatte relativ konkret geantwortet zur Frage, wie er denn das Bürgergeld reformieren will. Das war ja ein wichtiges Thema bei ihm im Wahlkampf. Und er hat deutlich gesagt, ein wichtiger Ansatzpunkt wird sein, dass man die Kosten der Unterkunft reduzieren könnte. Die werden ja Bürgergeldempfängern auch bezahlt, also Miete und Heizkosten. Das ist teilweise sehr hoch, die Zahlung, also auch in Quadratmeterpreisen für die Miete. Und da hat er gesagt, das kann man deckeln, das kann man vielleicht auch nur pauschal überweisen oder auch die Wohnungsgrößen begrenzen.
Mhm. Markus Preis, vielen Dank.
Gerne.
Mit 1800 Drohnen, mehr als 1200 Gleitbomben und Dutzenden Raketen habe das russische Militär allein in dieser Woche die Ukraine angegriffen, so der ukrainische Präsident Zelensky, der Russland eine zunehmende Terrorisierung der Zivilbevölkerung vorwirft. In Nordkorea, wo der russische Außenminister Lavrov gerade auf Besuch ist, finden Zelenskys Worte kein Gehör. Im Gegenteil, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat seinem Verbündeten Russland auch weiterhin volle Unterstützung im Krieg gegen die Ukraine zugesagt. Tobias Dammers.
Auf einer Yacht in der Nähe eines frisch eröffneten Touristenresorts in Nordkorea empfängt Machthaber Kim Jong-un den russischen Außenminister Lavrov. Ein Jahr ist es her, dass wir uns gesehen haben, sagt Kim Jong-un zur Begrüßung. Gelöst, fast freundschaftlich wirkt die Stimmung auf den offiziell verbreiteten Bildern. Präsident Putin sendet Ihnen wärmste Grüße, bestätigt, dass er zu allen getroffenen Vereinbarungen steht und sich auf weitere direkte Kontakte in naher Zukunft freut. Zu den getroffenen Vereinbarungen zählt seit vergangenem Jahr vor allem ein militärischer Beistandspakt. Mit Waffen und Munition unterstützt Nordkorea Russlands Krieg gegen die Ukraine und hat auch Soldaten in die grenznahe russische Region Kursk geschickt. Nach westlichen Geheimdienstangaben mehr als 10.000. Viele wurden dort im Kampf getötet. Machthaber Kim Jong-un würdigte die Gefallenen vor einigen Tagen bei einem Gedenkkonzert. Lavrov dankte wiederholt für den Einsatz der Soldaten. Das isolierte Nordkorea erhält in der Zusammenarbeit unter anderem russische Technologien, Lebensmittel und wohl auch Geld. Und auch Russland ist auf die Partnerschaft angewiesen.
Für Moskau ist gerade in dieser Phase des Krieges, wo es ein Momentum sieht, Durchbrüche zu erlangen und wo es Mangel an Munition und Truppen hat, Nordkorea besonders wichtig als Partner, weil es genau das liefern kann, was kein anderes Land in dieser Menge liefert und weil es eben vor allem auch Truppen liefern kann.
Nordkorea bekräftigte bei dem Besuch seine uneingeschränkte Unterstützung im Krieg gegen die Ukraine.
Nach der massiven Hitze in Spanien in den vergangenen Wochen hat sich die aufgestaute Energie jetzt in heftigen Unwettern entladen. In der Region Katalonien wurden mehrere Orte überflutet. Mindestens 2 Menschen werden vermisst, teilweise fiel mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Ja, und soweit diese Kurzausgabe der Tagesthemen. Und damit jetzt schnell zurück zu Klaus Lufen und Almut Schuld. Einen schönen Fußballabend noch. Tschüss.